DW Menschen und Märkte.
Wie geht so ein Ausstieg aus der EU? Grönland hat es vorgemacht vor 34 Jahren. Mit dem Handy bezahlen, warum die Deutschen wohl noch eine Weile brauchen, um sich daran zu gewöhnen. Und Juul, wie ein US-Startup Jugendlichen das Rauchen wieder schmackhaft macht. Das sind die Themen im Wirtschaftspodcast der DW. Ich bin Nicolas Martin. Herzlich willkommen. Europa ist nervös, Großbritannien ist nervös, denn beim Austritt der Briten aus der EU liegen nun wieder alle Optionen auf dem Tisch. Gestern hat die britische Premierministerin Theresa May die Abstimmung über den Brexit-Vertrag verschoben. Seitdem ist ein neues Referendum wieder denkbar, auch ein harter Brexit, also ein Austritt ohne Vertrag wird wahrscheinlicher. Das alles verunsichert bereits jetzt die Wirtschaft auf der Insel, aber auch in Deutschland. Seit heute liegt nun noch eine Option auf dem Tisch, denn Theresa May muss sich am Abend einem Misstrauensvotum stellen. May warnte heute deshalb mit einer gewissen Portion Dramatik vor den Konsequenzen ihrer möglichen Absetzung.
A change of leadership in the Conservative Party now.
Ein Wechsel in der Führung ist ein Risiko für die Zukunft unseres Landes. Es bedeutet weitere Unsicherheit in einem Moment, in dem wir es am wenigsten gebrauchen können. Ein neuer Premierminister hätte keine Zeit mehr, ein Austrittsabkommen neu zu verhandeln. Die erste Aufgabe wäre es also, Artikel 50 zu verlängern. Der Brexit könnte herausgezögert werden oder er wird ganz gestoppt.
Delaying or even stopping Brexit.
Großbritannien ringt mit dem Ausstieg aus der EU. Für die größte Insel der Welt hingegen liegt der Ausstieg nun schon 34 Jahre zurück. Die Rede ist von Grönland. Das war damals als Teil Dänemarks Mitglied in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, einem Vorläufer der EU. Nach zähen Verhandlungen stiegen die Grönländer aber aus. Heute sind nicht alle Einwohner der Insel mit der Entscheidung von damals einverstanden, wie Ralf Siener berichtet.
Grönland, ehemalige dänische Kolonie, mittlerweile selbstverwalteter Bestandteil des dänischen Königreiches. Mit 56.000 Einwohnern hat die größte Insel der Welt neben der Antarktis die geringste Bevölkerungsdichte und eine fast ausschließlich mit Fischerei und Fischverarbeitung beschäftigte Wirtschaft. Trotz dieser überschaubaren Ausgangslage waren Grönlands Scheidungsverhandlungen mit Brüssel höchst komplex und zogen sich über 3 Jahre lang hin. Über 100 Treffen mit EU-Beamten in Brüssel waren notwendig.
Being small has a price.
Wirtschaftlich klein zu sein habe eben seinen Preis, betont Grönlands Wirtschaftsminister Vitus Kujakitsoks gegenüber dem britischen Sender ITV.
It shows pretty clear.
Das Beispiel unserer Insel zeigt, dass es praktisch unmöglich ist, die Regulierungen der Europäischen Union zu ignorieren.
Ignore the European regulations.
Ähnlich wie in Großbritannien hielt sich auch auf Grönland die Europabegeisterung von Beginn an in engen Grenzen. Nur eine Minderheit der Grönländer hatte für den Beitritt zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft EWG gestimmt. Doch Dänemark hatte in der Europafrage das Sagen. Die Ex-Kolonie musste sich beugen. Wegen der Überfischung grönländischer Gewässer, vor allem durch westdeutsche Fangflotten, wuchs die Wut. Es kam zum Referendum über den Ausstieg aus der EWG. In Deutschland wurde das Referendum sogar durch das Unterstützungskomitee für die Inuit in Grönland beworben.
It's not only a question of economy.
Es sei damals nicht nur um die Frage der Wirtschaft gegangen, betont der ehemalige Grönland-Aktivist für den EWG-Ausstieg, Aquacook Linge.
Was mostly because of our nationalistic wishes.
Sondern für eine kleine Nation wie Grönland sei es um die Grundsatzfrage der Selbstbestimmung gegangen. Doch Grönland lernte sehr schnell, die Selbstbestimmung hat enge Grenzen. Und der Traum vom schnellen Ausstieg aus dem, was heute EU heißt, war selbst für den Wirtschaftszweig Grönland eine Fiktion. Nicht wenige Grönländer wünschen, sie hätten damals nicht für den Exit gestimmt und wären heute ebenso wie Dänemark in der EU.
Ralf Siener berichtete. Zu einem anderen Thema. Seit gestern kann man in Deutschland auch bargeldlos mit dem iPhone an Supermarktkassen oder im Internet bezahlen. Apple Pay heißt die Technik dahinter. Seit dem Sommer ist das auch schon mit der Technik der Konkurrenz möglich, also Google Pay. Ich habe mich vor der Sendung mit Julian Grigo getroffen. Er ist beim Technologieverband Bitkom für Finanzdienstleistungen zuständig.
Herr Grigo, beim Bezahlen mit dem Smartphone, wo steht denn da Deutschland eigentlich im europäischen Vergleich?
Also sicherlich ausbaufähig, so wie es auch beim elektronischen Bezahlen allgemein ist, also mit dem Bezahlen mit der Kreditkarte. Deutschland ist nach wie vor sehr bargeldlastig und das ist fürs Erste gesehen auch erstmal nicht schlimm. Schade ist es natürlich, wenn Personen, die auch mit der Karte zahlen wollen oder demnächst jetzt oder gestern mit dem Smartphone, das nicht können, weil es keine elektronischen Bezahloptionen gibt.
Sind die Deutschen also immer noch ein bisschen bargeldverliebt im Vergleich zu anderen Ländern?
Das kann man und muss man definitiv so sagen, ja.
Apple Pay in den USA gibt es jetzt schon seit mehr als 4 Jahren. Ist Deutschland da Jahre hinterher?
Ich finde den Vergleich zwischen USA und Deutschland, aber auch noch China ganz interessant. Wenn man auf China in diesem Fall schaut, dort sehen wir, dass seit auch noch nicht vor 10 Jahren eben Mobile Payments angeboten worden sind. Und dort hat es eine Verbreitung von etwa 40% der Zahlungen am Point of Sale werden dort mit dem Telefon getriggert. Also die machen Mobile Payment am Point of Sale zu 40%. Und in den USA, wo das ungefähr gleich lange schon im Markt ist, stehen wir bei nur 6%. Jetzt fragt man sich, woran liegt das? Und ich glaube, hier hat man es mit so einem sogenannten Leapfrog-Effekt zu tun. In China waren bis zu den späten 90ern Bargeld und Schecks gang und gäbe, also Kartenzahlungen waren eher unüblich. In den USA wurden die ersten sogenannten Universal-Kreditkarten in den 50ern eingeführt. In den USA hatte man also 60 Jahre Zeit, sich an elektronisches Bezahlen zu gewöhnen und diese Komforts zu nutzen. Die Kartenzahlung ist dort weit etabliert. Und jetzt kommt das Bezahlen mit dem Mobiltelefon. Der Effizienzgewinn von Bargeld oder Scheck hin zum Smartphone versus der Effizienzgewinn von der Kartenzahlung hin zum Smartphone ist natürlich ein ganz großer Unterschied. Und so sehen wir in China eine viel, viel höhere Adaptionsrate.
In Deutschland haben wir ja auch die Möglichkeit, einfach mit der Karte kontaktlos zu zahlen. Wieso sollte ich jetzt das Smartphone nehmen?
Ich gehe davon aus, dass es auf jeden Fall Mehrwerte bietet, aber zum Vergleich von eben zurück, wir werden hier keinen Dammbrucheffekt erleben oder einen positiven, eine schnelle Verbreitung, sondern ich glaube ein stetiges und langanhaltendes Wachstum, auch von Bezahlen am Smartphone, aber der Effizienzgewinn, wie gesagt, ist nicht so groß wie der in China, weil man hier auch schon vorher mit der Karte zahlen konnte.
Sie setzen sich als Branchenverband natürlich auch für die Verbreitung von Technologie ein. Es kommt aber noch hinzu, dass die Deutschen ja auch etwas unsicher sind, was ihre Daten angeht. Könnte das auch noch ein Grund sein, weshalb die Adaptionsrate, wie Sie es nennen, hier vielleicht deutlich geringer ist?
Datenschutz ist sicherlich auch historisch betrachtet in Deutschland ein anderes, ein wichtigeres, ein zentraleres Thema als im Ausland. An dieser Stelle muss man aber auch mal klar dagegen halten, dass dadurch, dass ich mit der Karte zahle, wer bekommt denn da genau meine Daten? Es ist nämlich nicht so, dass die Bank oder zum Beispiel das Kreditkartenunternehmen, vielleicht auch das Mobilfunkunternehmen oder der Handyhersteller wie Apple oder Google jetzt genau weiß, was ich kaufe. Vielleicht wissen sie, für wie viel Geld ich bezahle und wo ich einkaufe, aber der Warenkorb wird nicht angezeigt. Das ist genauso auch mit der Karte nicht der Fall. Den Warenkorb kennt in der Regel nur der Händler. Also viele Ängste, die hier gezeichnet werden, sind sicherlich übertrieben.
Man fragt sich ja auch aus wirtschaftlicher Perspektive, okay, da kommt jetzt eine neue Technologie, eine neue Möglichkeit. Wer verdient jetzt eigentlich daran, wenn ich mit meinem Apple Pay oder mit meinem Google Pay bezahle?
Ja, also das ist nach wie vor die Bank, die die Karte herausgibt. Also wenn ich zum Beispiel eine Kreditkarte von meiner Bank A habe, dann verdient die Bank A daran, genauso wie das Kreditkartenunternehmen.
Die Kreditkarte ist auf dem Handy hinterlegt.
Genau so ist es richtig. Und also es verdient einmal die Bank, die Karte herausgibt, die auf dem Handy hinterlegt ist. Dann verdient das Kreditkartenunternehmen. Dann verdient sicherlich auch das Mobile Payment anbietende Internetunternehmen daran, in dem Fall hier Google und Apple. Und natürlich noch weitere Intermediäre, wie zum Beispiel das Unternehmen, also die Händlerbank, sowie auch derjenige, der das Kassenterminal aufstellt und noch weitere Dienstleister im Hintergrund, die man aber nicht sieht.
Klingt nach einem ganz schönen Wirrwarr.
Es ist komplex, aber es ist auch eine zuverlässige Infrastruktur, die gut funktioniert und letztlich dafür sorgt, dass wir an vielen Punkten, insbesondere im Handel, das muss man an der Stelle auch ganz klar sagen, bereits heute die Möglichkeit haben, mit der Karte, mit NFC und seit neuestem auch mit dem Smartphone zu bezahlen. Es funktioniert.
Ab wann zahlen wir nur noch mit dem Handy in Deutschland?
Ab wann zahlen wir nur noch mit dem Handy in Deutschland? Ich glaube, da sind wir im Jahr 2030 noch nicht.
Die Einschätzungen von Julian Grigo, zuständig für Finanzdienstleistungen beim Technologieverband Bitkom. In die USA und zu einem anderen Thema. Rauchen ist dort schon seit Jahren alles andere als cool. Der Tabakindustrie laufen die Konsumenten weg. Vor allem von den jungen US-Amerikanern rauchen nur noch sehr wenige. Doch die Statistik bezieht sich auf Zigarettenraucher. Ganz anders ist das Bild bei den E-Zigaretten. Besonders beliebt ist die Marke Juul. Der wird nun nachgesagt, eine ganze Generation wieder an das Nikotin zu binden. Aus Washington berichtet Arthur Landwehr.
Es hat sogar inzwischen einen eigenen Namen, Juuln, von Juul, der mit Abstand populärsten E-Zigarette in den USA. Vor allem bei Jugendlichen, die eigentlich ja noch gar nicht rauchen dürften. Aber es sehe so cool aus, so Hightech-mäßig, sagt Emily.
I think that's part of the appeal to people, is it just looks so cool, it looks so high-tech.
Juul ist inzwischen der Renner auf Schulhöfen, Schultoiletten oder sogar im Klassenzimmer. Juul gilt als cool, sieht aus wie ein USB-Stick und lässt sich in der Hand verstecken. Der Dampf ist sogar so schnell weg, dass man einen Zug nehmen kann, wenn der Lehrer gerade mal nicht schaut. Mit einer Zigarette kannst du dich als Jugendlicher nicht mehr sehen lassen, aber mit einer Juul schon. Es ist cool zu Juulen. Der Schüler Matt Waxman, der eine Kampagne gegen Juul gestartet hat. Da wird eine Generation von Nikotinsüchtigen herangezogen, warnen Ärzte und Jugendschützer. Und in der Tat, 3 Millionen amerikanische Jugendliche sollen bereits regelmäßig Juulen.
The problem here is everyone was asleep at the switch. And by the time we woke up, we had an epidemic on our hand.
Das Problem war, dass alle geschlafen haben, als der Wechsel kam. Und als wir aufwachten, hatten wir schon eine Epidemie, sagt Matt Myers vom Verein gegen Tabakkonsum. Im Juul-Stick sitzt ein Verdampfer, den man am Laptop aufladen kann. Unten hinein kommt eine Patrone mit dem Stoff, um den es geht. Nikotin in verschiedenen Geschmacksrichtungen von Mango bis Crème Brûlée. Eine reicht für 200 Züge, insgesamt etwa so viel Nikotin wie in einer Schachtel Zigaretten. Er wollte aufhören, sagt Jack, aber es sei so intensiv, dass er es nicht schaffe.
I want to stop, but the habit of juuling is just so intense.
Und Margarita hat auch noch weitergemacht, nachdem ihre Eltern sie erwischt hatten.
My parents didn't know until I got caught and I just kept using it.
Und wie beim Smartphone gibt es für Juul alles mögliche an Zubehör, von bunten Schutzhüllen bis schicken Etuis. Ein Starter-Set mit 4 Patronen kostet knapp $60, 4 weitere Patronen jeweils um die 25. Juul selbst wirbt damit, mehr als eine Alternative zum Rauchen zu sein. Die Werbung suggeriert, wer juule, sei vom Rauchen weg. Innerhalb einer Woche war klar, dass ich keine Schachtel Zigaretten mehr angefasst habe, während ich zu Juul wechselte. Mit solchen Geschichten im Internet, aber auch in der Radiowerbung, wirbt Juul um Raucher. Unter den Jugendlichen juulen aber viele, die nie geraucht haben. Die öffentliche Kritik richtet sich auch deshalb gegen den Hersteller, ein kleines Start-up, das selbst von seinem Erfolg überrollt wurde. Er kreiere eine ganze Generation von Abhängigen. Die Chefin Ashley Gold sagt, das sei doch so gar nicht gewollt. Man vermarkt doch nur an Erwachsene und verspricht doch, etwas gegen den Hype unter den Jugendlichen zu tun. Wir wollen verantwortlich im Markt sein. Wir nehmen die Kritik ernst, dass wir das hätten wissen sollen. Und jetzt wissen wir es und wir arbeiten hart daran. Ende November kündigte das Unternehmen neue Produkte an. Weniger konzentriertes Nikotin, das aber besser verdampft wird. Die Wirkung ist gleich und soll gleichzeitig europäische Normen erfüllen.
Arthur Landwehr berichtete aus Washington. Und damit endet der Wirtschaftspodcast von heute. Mehr Informationen finden Sie unter dw.com/Wirtschaft. Die Technik hatte heute Christoph Grove. Wir sind morgen wieder für Sie da. Ich bin Nicolas Martin. Tschüss, machen Sie es gut.
Das war ein Podcast der DW.